Ja, Geschwister, die meisten von euch habe ich begrüßt und falls nicht, dann tue ich das jetzt nochmal nachträglich. Wir sind im Johannesevangelium Kapitel 3. Aber zuerst kommt die Millionenfrage. Wer von euch möchte einen Schein haben, der 1 Million Euro wert ist? Wollt ihr alle nicht haben? Die Millionenfrage. Auf der Rückseite steht es geschrieben, das ist ein Traktat, was man verteilen kann auf der Straße. Die Millionenfrage ist nämlich, wirst du in den Himmel kommen, wenn du heute Abend stirbst? Wirst du in den Himmel kommen, wenn du heute Abend stirbst? Und das ist eine Frage, die auch ein Pharisäer mit dem Namen Nikodemus beschäftigt hat. Und ich lese erstmal vor. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam in der Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in seiner Mutterschoß gehen und geboren werden. Und Jesus antwortete ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Es ist interessant, der Nikodemus kommt zu Jesus in der Nacht. Er ist ein Pharisäer. Nicht alle Pharisäer waren Oberste. Das denkt man so, weil man Pharisäer war eine Sekte innerhalb von Israel, die eine bestimmte Lehrmeinung hatte, die auch bemüht war, entsprechend dieser Lehrmeinung religiöse Praktiken zu tun. Dieser Nikodemus, der war aber zeitgleich Oberster. Das heißt, er war im Sanhedrin. Das war die Gerichtsbarkeit der Juden damals. Damit gehörte er zu den Ältesten, also im Sinne vom ältesten Amt, nicht vom Alter her, in Israel und hatte ein bisschen was zu sagen. Und der kommt in der Nacht zu Jesus mit einer Frage. Er stellt sie noch nicht mal. Er sagt: Ja, wir wissen, du bist von Gott. Die Zeichen und Wunder, die du tust, kann ein Mensch sowieso nicht tun. Sei denn, Gott ist mit ihm. Aber die Frage, die er in seinem Herzen hat, die sagt er nicht. Aber Jesus sieht sie. Und Jesus sieht auch deine Frage, die du in deinem Herzen hast. Vielleicht ist es eine ganz andere Frage heute Morgen. Aber der Jesus sieht deine Frage. Und gibt sofort Antwort und sagt: Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst das Reich Gottes nicht sehen. Und auf seine Reaktion: Ja, wie soll denn das gehen? Soll ich als alter Mann in den Schoß meiner Mutter zurückkehren und nochmal geboren werden? Das geht doch gar nicht. Stimmt, das geht nicht. Sondern du musst wiedergeboren werden durch Wasser und Geist. Durch Wasser und Geist. Anders geht es nicht. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, lesen wir, Vers 6, er ist es, der mit Wasser und Blut gekommen ist. Jesus Christus. Nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut. Wasser und Blut, Wasser steht hier an der Stelle, Jesus hat sich taufen lassen am Jordan. Und Blut, Jesus wurde gekreuzigt und hat mit seinem Blut für unsere Sünde bezahlt. Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der bezeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn es sind drei, die bezeugen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind einig. Ich wurde mal gefragt, woher weiß ich, dass ich ein Gotteskind bin? Woher weiß ich das? Die katholische Kirche behauptet, wir sind alle Kinder Gottes. Das stimmt aber nicht. Die Bibel sagt was anderes. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, das stimmt. Aber Kinder Gottes? Mein Vater heißt Roman. Mein Vater hat mit meiner Mutter meine Geschwister und mich gezeugt. Und darum sind wir seine Kinder. Darum sind wir die Kinder meiner Mutter. Und ein Kind Gottes wird man durch eine Zeugung, durch Wasser und Geist. Und woher weiß ich, dass ich ein wiedergeborenes Gotteskind bin? Das, was Jesus dem Nikodemus sagt. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann bist du noch kein Kind Gottes. Ist aber nicht schlimm, du kannst heute Kind Gottes werden. Darum geht es nämlich heute in der Predigt. Wer heute noch kein Kind Gottes ist, kann heute Kind Gottes werden. Und ich werde versuchen, das aufzuzeigen, wie das geht. Und Jesus spricht im Johannesevangelium Kapitel 3 weiter: Lasst dich nicht verwundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Und Jesus sagt zu ihm: Du bist ein Lehrer in Israels und verstehst das nicht? Wir wissen aus der Schrift sehr genau, dass der Geist Gottes, mit einem anderen Wort gesagt, Ruach, dass er weht, wo er will. Dass der Geist Gottes in unserem Herzen arbeitet, an unserem Herzen arbeitet. Aber das Besondere ist, in Hesekiel, Vers 11, redet Gott im Alten Testament schon zu dem Volk Israel: Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben und einen neuen Geist in ihre Brust legen. Ich will das alte, steinerne Herz herausnehmen aus ihrem Leib und möchte ihnen und will ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie meine Gebote in meinen Geboten wandeln und meine Rechte beobachten und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das steinerne Herz, das ist das Menschenherz, das nicht an Gott glauben will. Das steinerne Herz, das ist das Herz der Finsternis. Das ist das Herz, das die Finsternis mehr lieb hat als das Licht Gottes. Da kommen wir gleich noch zu. Und Gott will unsere steinernen Herzen aus unserer Brust herausnehmen. Macht Gott jetzt eine Operation am Leib? Nein. Aber es ist ein geistlicher Vorgang. Die Wiedergeburt besteht auch darin, dass unser steinernes Herz, dass wir es ablegen. Und dass Gott uns ein neues fleischernes Herz gibt, dass wir die Gebote Gottes lieb haben. Dass wir nicht dagegen ausschlagen und rebellieren, wenn es heißt, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen und so weiter. Sondern dass wir in unserem Herzen sagen, ja, wenn du das sagst, Gott, dann will ich das auch. Gott will uns ein fleischernes Herz geben. Und der nächste Vers in Hesekiel, Hesekiel 11, Kapitel 11, Vers 21, da sagt Gott aber eine Warnung: Denen aber, deren Herz ihren Gräueln und Scheusalen nachwandeln, will ich ihren Wandel auf ihren Kopf vergelten, spricht Gott, der Herr. diejenigen also, die meinen, sie müssten weiterhin in Finsternis wandeln, die das Evangelium ablehnen, die das Licht Gottes ablehnen, denen will Gott ihre Handlungen auf ihren Kopf vergelten. Und das lesen wir im Johannesevangelium fast identisch weiter. Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 11. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und dennoch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von den irdischen Dingen sage, wie werdet ihr dann glauben, wenn ich von den himmlischen Dingen rede? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, also muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also hier sagt der Jesus das, was Christian vorhin auch schon angedeutet hat. Wenn Jesus zu uns von den himmlischen Dingen redet und wir die irdischen Dinge so gar nicht richtig verstehen, dann bringt das gar nichts. Also wir sollten schon verständlich sein, die irdischen Dinge zu verstehen. Und die himmlischen Dinge, die können wir erst verstehen, wenn wir wiedergeboren sind. Ich kenne einen Bruder, Nathanael, ein Schwarzer aus Afrika. Sein Vater ist Pastor, Baptist. Und der Nathanael ist natürlich als Pastorensohn in der Gemeinde mit aufgewachsen und so weiter. Sagt Raimund, ich habe nichts verstanden von der Bibel. Ja, ich meine, ich habe zwar so verstanden, so, ne, aber ich habe nichts verstanden. Und dann habe ich mich taufen lassen, dann habe ich immer noch nichts verstanden. Sag ich, warum hast du dich dann taufen lassen? Ja, ich dachte, es ist so an der Zeit, mich taufen zu lassen. Ein großer Fehler, der in vielen Gemeinden passiert, wenn Kinder gläubiger Eltern sich einfach so taufen lassen. Ohne Buße, ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt bringt die Taufe gar nichts. Zuerst kommt Sündenerkenntnis. Dann gehe ich mit meiner Sündenerkenntnis zu Gott und sage, Gott, vergib mir meine Schuld. Gott nimmt mich an, ich werde wiedergeboren und dann lasse ich mich taufen. Und dieser Nathanael hat gesagt, Raimund, und dann ein paar Jahre später nach meiner Taufe habe ich mich bekehrt. Da habe ich erst verstanden, was Gott mir durch die Bibel sagen will. Der Schlüssel war die Bekehrung, nicht die Taufe. Es gibt viele Menschen, die getauft sind, die werden leider nicht im Himmel sein. Die Taufe rettet nicht in den Himmel. Es sei denn, sie ist verbunden mit einer Herzensbekehrung, die zur Wiedergeburt führt. Sonst nicht. Und Jesus deutet dann auch an, so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhen musste, so muss des Menschensohn erhöht werden. Was ist denn da passiert mit Mose und mit dieser Schlange? Schauen wir uns das doch mal kurz an. Kleinen Ausflug ins Alte Testament. Vierte Buch Mose, Kapitel 21, ab Vers 1. Und als der Kanaaniter, der König von Arad, der gegen Mittag wohnte, also gegen Mittag heißt Süden, ne? Gegen Mittag wohnte, hörte, dass Israel auf dem Wege der Kundschafter heranziehe. Und er stritt wieder Israel und machte Gefangene unter ihnen. Da tat Israel dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du dieses Volk in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Und der Herr erhörte Israels Stimme und gab die Kanaaniter in ihre Hand. Und Israel vollstreckte ihren Bann an ihnen den Bann und an ihren Städten und hieß den Ort Horma. Das ist interessant. Also manchmal steht da so und manchmal so. Hier steht, und da tat Israel dem Herrn ein Gelübde. Wenn da steht, und da tat Israel dem Herrn ein Gelübde, das war einer der seltenen Momente im Alten Testament, wo ganz Israel wie ein Mann vor Gott steht und mit einer Stimme redet. das ganze Volk Israel, machen ihm ein Gelübde: Wenn du uns Sieg gibst über den Kanaaniterkönig, dann vollstrecken wir den Bann. Und dann geht es aber weiter. Und dann zogen sie vom Berg Hor, Gebirge an der edomitischen Grenze, weg auf dem Weg zum Schilfmeer, um der Edomiterland zu umgehen. Aber das Volk war ungeduldig auf dem Wege. Das Volk war ungeduldig auf dem Wege. Und hier lernen wir etwas über geistliche Mechanismen. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Das kann ich euch sagen. Wenn ich Auto fahre und mich überholt einer, habe ich kein Problem mit. Aber wenn er mich überholt und auf einmal langsamer wird, weil er auf seinem Handy rumtippert, dann wünsche ich mir so zwei Gabeln wie beim Gabelstapler und dann von hinten ran und tschupp, ab in den Graben. Hört sich lustig an, ist aber eigentlich ganz böse. Allein die Vorstellung, dass ich mit dem Gabelstapler hinten ranfahren kann und ein fremdes Auto in den Graben schubse, das ist eine Herzensbosheit, weil es jetzt so lustig ist, ne? Aber es ist in Wirklichkeit ist es eine brutale Herzensbosheit. Und die fängt an mit einer ganz kleinen Sache, mit Ungeduld. Und die Liste, warum wir ungeduldig werden, ist lang. Du stehst an der Bushaltestelle, der Bus verspätet sich, weil er zwei rote Ampeln hatte, schon bist du ungeduldig. Du bist verabredet mit jemandem, du bist pünktlich, hast dir Mühe gegeben, der andere kommt zu spät, bist ungeduldig. Die Liste ist lang, warum wir ungeduldig sind. Aber die Ungeduld ist die Vorbereitung für die Sünde. Hier sehen wir das ganz deutlich. Das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg und gleich im nächsten Schritt. Und das Volk redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn hier ist weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel an dieser schlechten Speise. Warum hat Gott mich aus der Welt herausgeholt? Und jetzt als Gotteskind muss ich das Wort Gottes essen. Das ist Rebellion. Wenn jemand nach seiner Bekehrung das Wort Gottes nicht liest, dann ist er nicht bekehrt. Ich kenne viele Bekehrte. Die haben immer dasselbe Zeichen. Jetzt muss ich Gottes Wort, ich will wissen, was Gott will von mir. Ich will wissen, wer Gott ist. Ich will ihn besser kennenlernen und studieren das Wort Gottes bis zum Abwinken. Wenn jemand das Wort Gottes nach seiner Bekehrung nicht studieren will, nicht essen will, dann ich will niemanden richten, so nicht, aber ich zweifle diese Bekehrung, ob sie echt ist, an. Denn wenn Gott das schenkt, er hat meine Sünde vergeben, mein Herz ist jetzt rein, die Finsternis, die in meinem Herzen war, ist weg, jetzt ist das Licht Gottes in meinem Herzen, dann will ich doch wissen, wer ist Jesus, wer ist Jahwe im Alten Testament, wo sind die Zusammenhänge, warum hat Gott im Alten Testament befohlen, dass wenn ein Israelit gesündigt hat, dann sollte er vorstellig werden vor einem Priester mit einem Opfertier. Und dann sollte er vor dem Priester die Sünde bekennen, seine Hände auflegen auf das Opfertier. Darum heißt es auch, durch Auflegen der Hände können Sünden übertragen werden in der Schrift. Und dann wurde das Opfertier getötet, indem es die Halsschlagader aufgeschnitten wurde. Und dann ist es nicht umgekippt, das lebt dann noch. Es wurde aus dem Lager Israels hinausgetrieben in die Wüste, weil das Opfertier sollte nicht mit der Sünde im Lager Israels sein. Und genau dasselbe ist mit Jesus passiert. Jesus Christus wurde aus Jerusalem hinaus vor die Tore Jerusalems getrieben. Jesus Christus wurde nicht in Jerusalem gekreuzigt, sondern draußen auf dem Berg Gabbata. Ja, und wenn ich ein Gotteskind bin, dann will ich doch diese Zusammenhänge lernen zu verstehen. Und ja, warum hat Gott das so gemacht und so im Alten Testament und im Neuen und diese Zusammenhänge? Ja? Und Gott hat sich das nicht lange angeguckt. Das Volk Israel hat ja gegen Gott und gegen Mose gemurrt. Mose war der von Gott eingesetzte Führer. Gott sandte ein Gericht, das so aussah, dass Gott feurige Schlangen in das Lager Israel sandte. Und diejenigen, die von den Schlangen gebissen wurden, wurden krank und starben. Es dauerte gar nicht lange, lesen wir in der Bibel. Und da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich, Mose, geredet haben. So bitte nun den Herrn, dass er die Schlangen von uns wende. Das kann mir auch passieren. Braucht nur eine Lebenssituation kommen, dass ich gegen Gott rebelliere, als Gotteskind sogar. Was dann? Und dann sendet Gott eine feurige Schlange. Man stirbt nicht sofort an dem Biss. Das dauert eine Zeit. Und was tun die? Die tun das einzig Richtige. Sie tun Buße. Sie sagen: Vergib uns. Mose, bitte bete zu Gott, dass Gott uns dieses Gericht von uns nimmt. Und das ist das, was jemand, der sich bekehrt, tut. Er sagt: Gott, vergib mir meine Sünde. Ich weiß, mit meiner Sünde habe ich die Hölle verdient, aber ich bitte dich, rette mich. Das ist das Gebet eines Sünders, der zu Gott kommt und wiedergeboren wird. Es kann natürlich im Übergabegebet anders formuliert sein. Es geht nicht wie so eine Zauberformel, dass ich genau die richtige Formulierung aussprechen muss, aber von der Herzensgesinnung. Und Gott antwortete dem Mose und sagte: Mache dir eine feurige Schlange, befestige sie an ein Panier, und es soll geschehen, wer gebissen ist und diese Schlange ansieht, der soll am Leben bleiben. Und da machte Mose eine feurige Schlange und befestigte sie an das Panier. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und derjenige die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Also Gott hat eine Rettung geschaffen. Gott hat eine Rettung geschaffen. Ich weiß, in der einen Bibelübersetzung heißt es eine feurige Schlange, in der anderen heißt es eine eherne Schlange. Eine eherne Schlange, das ist ein Metall, und wenn die Sonne in diesem Metall sich spiegelt, dann ist das wie Feuer. Das sieht aus, wie, als wenn das so, ne, wie so eine Fackel. Das ist eine feurige, und deswegen war es eine feurige Schlange. Und so muss Jesus Christus am Kreuz erhöht werden. Und es gibt ein altes Evangelisationslied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wer Herr Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stund. Wenn wir Jesus am Kreuz erblicken im Glauben und zu ihm kommen mit unserer Sündenlast, dann werden wir heil zu derselbigen Stund. Die Heilung der Seele fängt zuerst mit der Sündenvergebung an. Ob Gott jemand äußerlich heilt, das ist wie eine Krawatte, das ist noch ein Goodie dazu. Und Gott heilt auch Kranke, auch heute noch. Kommen wir zu einem Vers, dem zentralen Vers, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber es geht weiter. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn wer Arges tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Und auch hier sehen wir wieder also Gott hat das so in Weisheit gemacht. Gott hat Jesus nicht gesandt, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Sodass jeder gerettet werden kann. Jeder. Du musst nicht Theologie studieren, um die Bibel zu verstehen. Du brauchst nur zu Jesus zu kommen. Mehr nicht. Mit deiner Sünde. Mit der Finsternis deines Herzens. Ich muss mit meiner Finsternis in meinem Herzen zu Jesus kommen, ans Licht bringen und sie ihm bekennen. Und Gott ist treu. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Das ist das Heilmittel Gottes. Das hat Gott sich ausgedacht, nicht wir. Wir sind nur Brüder, wir predigen nur das Wort Gottes. Wir können nichts als Brüder. Aber Gott hat sich dieses Heil so ausgedacht. Und das ist so wunderbar. Die andere Seite der Medaille ist aber, wer nicht glaubt an den Namen des Herrn, wer nicht glaubt, dass Jesus Christus der Retter ist, wer das Evangelium abstößt, ablehnt. Und das hat einen Grund, und der Grund ist, weil ich meine Finsternis in meinem Herzen mehr liebe als das Licht Gottes. Darum bekehre ich mich nicht. Ich meine, ich bin bekehrt. Ich sage das so, damit wir diesen Mechanismus verstehen, ja? Weil die Finsternis, ich möchte nicht offenbar werden, dass jemand erfährt, dass ich geklaut habe. Ja, so peinlich. Es kann ja peinlich sein, so viel du willst. Wenn du stirbst und im Endgericht Gottes bist, da werden alle deine Werke offenbar. Nicht nur, dass du mal geklaut hast. Da wird alles offenbar. Ehebruch, Hurerei, Ungehorsam gegen die Eltern und. Das wird alles offenbar. Nur dann, wenn wir vor dem Endgericht Gottes sind und nicht Buße getan haben, dann sind wir verloren für die Ewigkeit. Und der Herr möchte uns bewahren. Wir wissen um das Evangelium, wir wissen, dass Jesus am Kreuz von Golgatha für unsere Sünde, für meine Sünde bezahlt hat. Und dieses Angebot Gottes abzulehnen, schaffst du das, dass du für deine Sünde selber bezahlst? Wie willst du das tun? Im Matthäus-Evangelium lesen wir: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Matthäus-Evangelium 7, Vers 16, wer mitlesen möchte. Matthäus 7, Vers 16. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt ein jeder gute Baum gute Früchte. Der faule Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen. Und ein fauler Baum kann keine guten Früchte bringen. Darum, ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum sollt ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie erkannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Wenn ich zu Gott komme und meine Finsternis vor ihm offenbare, ans Licht bringe, und das Licht straft die Finsternis, die Sünde, und ich bin dann frei von der Sünde, dann bin ich gerettet. Aber hier sagt Jesus, ich habe euch nie erkannt. Das bedeutet, die Leute sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen das getan, jenes getan? Und Jesus kritisiert gar nicht, dass die Leute das getan haben. Das ist gut, dass sie gute Werke haben. Was er kritisiert ist, ich habe euch nie erkannt. Wenn du mit deiner Finsternis in deinem Herzen noch nicht offenbar geworden bist vor Gott, dann kannst du das heute Morgen tun. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, haben wir hinten Kaffee und Kuchen oder nur Kaffee, weiß ich jetzt nicht. Und dann sind Brüder da, Gemeindeälteste, wir haben sogar einen Professor aus Amerika hier, der die Bibel in verschiedenen Sprachen lesen kann. Und wenn du Fragen hast, was muss ich tun, um meine Finsternis loszuwerden vor Gott, die können dir das beantworten. Und es sind Brüder da, die können mit dir beten. Und wenn du möchtest, dann kannst du heute ein Gotteskind werden. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Und dass der Herr uns das Evangelium im Herzen mitgibt. Wenn wir mit den Menschen sprechen, steht alles in der Bibel drin. Als ich mich bekehrt habe, wusste ich noch nicht, was in der Bibel steht. Ich habe nur eins gesagt zu den Leuten. Ich habe mich bekehrt, ich bin gerettet. Und wenn ihr euch nicht bekehrt, dann seid ihr verloren. Mehr wusste ich nicht. So habe ich angefangen zu missionieren. Das macht doch nichts. Mit dem Schatz, den du von Gott hast, und je mehr Bibel du liest, umso mehr Schätze sammelst du aus der Bibel in deinem Herzen. Umso mehr können wir den Menschen sagen. Aber das ist so wichtig. Eine Bekehrung ist nicht nur zu sagen, Herr, ich will auch. Eine Bekehrung ist, dass ich Buße tue über mein sündiges Leben. Dass ich dem Herrn mein Leben übergehe. Dass ich, der ich als Egoist in meinem Herzen auf dem Thron sitze, dass ich von dem Thron runtergehe. Und Jesus bitte, dass er jetzt der König in meinem Herzen ist. Das ist eine rechte Bekehrung. Jesus Christus ist der König aller Könige. Jesus Christus ist der Herr aller Herren. Nimm Jesus heute an, wenn du es noch nicht getan hast. Dann wirst auch du gerettet. Gottes Segen, gesegneten Sonntag. Amen.